Gar nicht so einfach. Ich habe gefragt, soll ich jetzt hier predigen? Soll ich einen Fachvortrag halten? Was ist es denn? Es ist beides. Und vielleicht eine Sache zum Anfang. Ich möchte niemanden hier verletzen. Ich habe ein bisschen eine flapsige Sprache. Und ich möchte aber, dass ihr euch reibt an mir, weil nur durch Reibung kann Energie entstehen. Ich werde Dinge erzählen aus der Klinik. Ich werde Dinge erzählen, die ich erlebt habe und am Ende auch noch etwas Persönliches sagen, was für mich sozusagen, für mein Leben, was das ausmacht. Jedes Leben ist anders. Und ich erzähle Ihnen etwas aus meiner Klinik, was ich so erlebe. Ich weiß nicht, ob es hier auch schon so stattfindet, aber das sind für mich so Dinge, wo ich sage, hey, ja, ich erlebe viel Misslingen, aber ich erlebe auch viel Lachen in meiner Klinik und das ist schön. Darum auch der Untertitel, was macht das Leben lebenswert? Erstes Bild, nur meine Klinik. Damals, als ich dort vor 12 Jahren angefangen habe, Klammer auf übrigens, ich habe gemerkt, ich habe so einen 8-Jahres-Rhythmus immer gehabt. Nach 8 Jahren habe ich gewechselt, ich war in der Schweiz, ich war in Regensburg und hier bin ich geblieben, weil ich sage, hier habe ich eine Vision. Als ich in der Klinik angefangen habe, habe ich gedacht, hey, jetzt weiß ich endlich, dass der Solidarzuschlag was Schönes ist. Ja? Die Kliniken im Osten sind besser, schöner, die Straßen sind schöner. Also dann habe ich ihn auch gern gezahlt. So, jetzt mal schauen, wie das weitergeht. Ha, ja. 3 Teile hat mein Vortrag. Ich schaffe es innerhalb von ungefähr 30 Minuten. Also wenn Sie aussteigen, wissen Sie, wann er aufhört. Was macht mein Leben lebenswert? Ein paar Aspekte, die mich zurzeit sehr beschäftigen. Das erste ist, macht mein Leben, mein Leben ist lebenswert, wenn ich frei verantwortlich entscheide. Frei Verantwortlichkeit, ein Schlagwort. Wer weiß, woher es kommt? 20. oder 26. Februar 2020. Das Bundesverfassungsgericht hat die geschäftsmäßige Suizidhilfe nicht mehr verboten. Der assistierte Suizid ist seitdem erlaubt. Ich möchte mal, es mag mir jemand widersprechen, behaupten, Deutschland hat zurzeit das freiste Gesetz für assistierten Suizid. Nicht nur bei Schwerkranken, sondern bei jedem Menschen, der sagt, ich möchte nicht mehr leben. Wenn er das frei verantwortlich entscheidet, darf ein Arzt diesem Patienten, diesem Klienten ein Mittel geben. Wer gerne Podcast hört, Justitias Wille, wunderbarer Podcast. Dr. Dorowski aus Berlin hat einer depressiven Patientin ein Mittel gegeben, nachdem er sie 12 Tage gekannt hat, ein Interview geführt hat, 12 Tage gewartet hat, dann hat er ihr das Mittel gegeben, nur weil sie wollte, dass sie stirbt. Die Endlichkeit, die wir bestimmen dürfen. Eine schwierige Frage, die mir in der Klinik immer wieder zurzeit begegnet. Mich ruft die Neurologie an und sagt, da ist ein Patient, der hat einen leichten Schlaganfall, sonst ist er fit. Der sagt, er will jetzt nach Hause und er will jetzt ein Mittel haben, damit er stirbt. Herr Schäfer, bitte nehmen Sie den auf in der Psychiatrie, bis die Angehörigen nach Holland gefahren sind, dort ein Mittel geholt haben und sie es ihm geben können. Wenn wir den jetzt entlassen, dann wird er sicher hängen und dann sind die Angehörigen traumatisiert. Ja? Bitte? Ein bisschen lauter, ja? Okay. Ja, ich rede, ja, stimmt, ich rede manchmal etwas leise. Wer das Stück von Ferdinand von Schirach gesehen hat, der weiß, da möchte auch ein Mensch sterben und dann tritt ein Ethiker auf, dann tritt ein Rechtsanwalt auf, dann tritt ein Priester auf und am Ende darf das Publikum entscheiden. Die Frage wird uns auch hier in den Gemeinden, sie wird sie beschäftigen, nicht nur im Alter. Was passiert mit Menschen, die einfach sagen, ich möchte frei entscheiden, ist das gut oder welche Regeln gibt es in der Gemeinde? Das ist am Ende des Lebens so, das ist am Anfang, haben wir auch schon sehr viel freie Verantwortlichkeit. Lesen Sie nur die Überschrift von Koni-Anämie. Ich habe gesagt, dass ich mich damit ein bisschen beschäftige, auch hier in Würzburg, der Lehrstuhl für Psychosomatik ist damit involviert. Das ist eine Krankheit, wo ein Reparaturgen fehlt und diese Menschen wurden vor einiger Zeit ungefähr 20, 25 Jahre alt, dann sind sie gestorben an Krebs, an Leukämie. Und ich finde es wunderbar, mit diesen Menschen zu arbeiten, weil die strahlen eine Lebenskraft aus. Das ist einfach toll. Aber wir wissen im Angesicht dessen, dass jeder Moment dieses Damoklesschwert über ihn sein kann, der Krebs bricht aus und ich sterbe. Das ist Molly. Familie Nash aus den USA. Links sehen Sie Molly. Molly ist ein Fanconi-Kind. Sie lebt noch. Mit 2 Jahren haben die Eltern gemerkt, Molly geht es ganz schlecht. Sie braucht ihr Knochenmark muss transplantiert werden und wir finden aber keinen Spender. Die Eltern haben dann 12 IVF-Fertilisationen gemacht und haben dann eine ausgewählt, nämlich Adam. Adam wurde geboren. Adam wurde nur deswegen geboren, weil er das Knochenmark seiner Schwester geben konnte. Rechts sehen Sie Shane, Molly und Adam. Gläubige jüdische Familie übrigens. Wie wird es Adam gehen, wenn er erwachsen ist? Was wird Adam sagen, wenn er sich fragt, warum bin ich denn auf der Welt? Was ist meine Identität? Das ging damals sehr durch die Presse, weil die Fanconi-Anämie... Ja, okay, sorry. So, ist das besser? Ja. Wir können jetzt unser Leben letztendlich von Anfang an kreieren. Wir können unsere Kinder sozusagen kreieren. Wir können unser Ende bestimmen. Ich habe mich manchmal gefragt, naja, würden meine Eltern mich so nochmal kreieren oder sagen, nein, der ist nur 1,68 groß. Ja? Ja, wir müssen aufpassen. Die Gesellschaft geht in diese Richtung und das möchte ich Ihnen da sagen. Und gerade beim assistierten Suizid hüten Sie sich auch vor schnellen Entscheidungen. Das ist eine schwierige Sache. Ich hab keine Lösung bis jetzt. Was macht lebenswert? Ist es meine Freiverantwortlichkeit oder brauche ich irgendwo Grenzen? Mein Leben lasse ich mir durch Algorithmen optimieren. Ich bin ein großer Freund des Nudgings. Kennen Sie den Begriff? Nudging heißt jemanden anstupsen, das Richtige zu tun. Ich muss Sie loben. Wer heute beim Frühstück war, was gab es als erstes? Bitte? Obst, genau. Obst und Müsli. Wenn Sie an Ihre Kantine denken, wo Sie arbeiten, wenn man das Salatbuffet am Anfang hinstellt, dann essen die Leute eher Salat, als wenn sie das am Ende haben und das Schnitzel am Anfang haben. Das ist Nudging, anstupsen. Halte ich auch einen Vortrag beim APS-Kongress. Aber im letzten Teil meines Vortrags sage ich jetzt Vorsicht. Wir werden durch Algorithmen, durch KI immer mehr angeschubst und werden in eine Richtung geschubst. Können wir überhaupt noch frei entscheiden? Und wenn wir frei entscheiden, ist diese Entscheidung richtig? Die meisten meiner Patienten finden ihren Partner nicht mehr so, dass man sich draußen trifft, sondern über irgendwelches Parship. Ist gut, da gibt es ein Matching, ja? Wenn das dann nicht klappt, hat dann die KI versagt oder habe ich versagt, weil ich nicht mich so benommen habe. Wenn Sie Kinder haben, wie werden Sie entscheiden, in welche Schule die gehen? Überlassen Sie es einem Match, dass die KI sagt, Ihr Kind passt genau in diese Schule und wird dann gut sein? Oder sagen Sie, nee, da sind die Freunde, die sind mir wichtiger. Es gibt sehr viele Hinweise, dass die KI uns immer mehr bestimmen wird. Und ich bin noch ein Freund der alten Schule. Ich glaube, das Gespräch auch in der Therapie ist wichtiger, als wenn ich da im App irgendeinen Avatar habe. Aber es geht in die Richtung. Und das ist so was, was mir auch in der Klinik auffällt. Die Menschen gehen mehr ins Netz. Die Menschen tun ihre Zeit immer mehr mit Spielen verbringen und tun da letztendlich ein zweites Leben aufbauen. Mein Körper gehört mir. Ich habe vor 4 Wochen wieder mal in meiner Tagesklinik 1, das ist die Tagesklinik für Strukturstörungen, junge Patienten, Visite gemacht.
Dann sagt mir meine leitende Psychologin, Herr Schäfer, wir haben 5 Transgender bei uns. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Also wir hatten bis jetzt maximal mal 1 oder 2 gehabt, aber dieses Phänomen der Gender-Dystrophie weitet sich immer mehr aus. Wenn Sie gestern Zeitung gelesen haben, es ist jetzt die neue Leitlinie für Gender-Dystrophie rausgekommen und letztendlich befürwortet diese Leitlinie sehr stark auf den Jugendlichen einzugehen, ihn darin auch, sagen wir mal, zu begleiten und ihn ernst zu nehmen. Freie Verantwortlichkeit. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Ich habe große Sorge, übrigens auch meine Psychologen, dass hinter dieser Gender-Dystrophie andere Erkrankungen stecken, aber es nicht mehr erlaubt wird, darüber zu sprechen. Und deswegen Kindern und Jugendlichen, ich sage das mal so frei, auch Schaden zugefügt wird. Es gibt echtes Transgender, aber ich glaube, da geht die Welt gerade in eine andere Richtung. Ich brauche mal was zu trinken. So. Macht mein Leben lebenswert, wenn ich mich nicht mehr mit meinem Körper identifiziere? Das ist schwierig. Gesundheit und Vermögen. Hauptsache gesund. Wann ist jemand gesund? Wenn er nicht ausreichend untersucht worden ist, ja? Ja? Noch eine Definition. Stelle ich meinen Studenten immer, wann ist eigentlich jemand krank? Wenn die Krankenkasse das als Krankheit anerkennt. Ja? Wenn's nicht, also Burnout ist keine Krankheit. Ich habe keine Diagnose damit. Ja? Ist es wirklich so, dass Gesundheit Leben lebenswert macht oder nicht? Ich kann Ihnen sagen, ich hatte letztes Jahr eine Achillessehnenreizung gehabt. Ich war manchmal nicht aushaltbar. Also es hat schon mein Leben bestimmt, dieser chronische Schmerz. Aber insgesamt muss man sagen, dass Menschen mit Krankheit, mit Behinderung nicht glücklicher oder unglücklicher sind. Tilman Allert, Gesundheit ist kein Maßstab für Fröhlichkeit. Da schreibt er über Angela Merkel, die in einem Dorf mit Behinderten aufgewachsen ist. Und ich sage, das war ein wunderbares Leben in diesem Dorf mit viel Fröhlichkeit. Und Samuel Koch, den viele von Ihnen kennen, seine Masterarbeit, die Entdeckung des Schönen in der Reduktion. Wer ihn mal auf dem Vortrag gehört hat, der sagt, nö, eigentlich erlebe ich den nicht unbedingt, dass der jetzt irgendwie krank ist oder leidet. Krankheit kann zu Verbitterung führen, aber vieles kann zu Verbitterung führen. Ich kann entscheiden, wie ich mit etwas auch umgehe. Ja, Geld macht nicht glücklich, wissen Sie alle, aber manchmal, Sie müssen es entlesen, ich erkläre es Ihnen. Aber trotzdem, glaube ich, ist es in uns drin, dass wir sagen, wenn ich noch das und das hätte oder im Lotto gewinnen würde, würde ich glücklicher sein. Ja, es stimmt, Sie brauchen ein gewisses Einkommen, das ist Verhaltensökonomie, damit Sie einigermaßen zufrieden sind. Aber haben Sie mehr davon, da wo sich jetzt diese beiden Kurven schneiden, dann werden Sie nicht zufriedener. Ja? Also verspreche ich Ihnen 100%. Der Glücksatlas, der jetzt rauskam letzte Woche, wo die Finnen glücklicher sind, das hat andere Gründe. Das hat nichts mit dem Geld zu tun. Das geht nicht anders. Ich hätte Ihnen das jetzt gezeigt. Nacheinander. Überprüfen Sie mal selber, welchen Job hätten Sie lieber? Einen, der Ihnen 40.000 Euro bringt im Jahr und Ihre Kollegen verdienen nur 35.000? Oder einen, der Ihnen 50.000 bringt und Ihre Kollegen verdienen 60.000, 65.000? Sie werden sich wahrscheinlich für den Job mit 40.000 entscheiden. Was ist eine reiche Gegend hier? In Würzburg. Ist es noch Frauenfeld oder?
Bitte?
Frauenland, ja. Ach, nicht Frauenfeld, Frauenland, ja. Es gibt ein schönes Bonmot. Wenn Sie glücklich sein wollen, dann ziehen Sie in eine ärmere Gegend. Sie können es nachvollziehen, ja. Also wenn Sie nach Frauenland ziehen mit Ihrem Golf, sage ich mal, und außenrum stehen lauter Benz, Sie haben Ihren Grill von Obi und außenrum sind alle Weber-Grills, ja, dann brauchen Sie einen gewissen Selbstwert. Ja. Darum suchen Sie sich auch meistens, sagen wir, in Ihrem Kreis Leute aus, die ungefähr Ihren Stand haben. Das ist auch was Spannendes. Ja. Also die Frage ist immer noch, was macht Leben lebenswert? Und ich möchte Ihnen hier im ersten Teil sagen, nein, das ist es nicht. Keine freie Verantwortlichkeit. Es ist nicht deswegen, dass Sie Ihre Identität nur über Sexualität oder über Gender auch annehmen. Es ist es nicht, wenn Sie sich nur nach Algorithmen wenden. Und es ist nicht Gesundheit und Krankheit. Der Scherbenhaufen. Ich bin ein Freund von jüdischen Geschichten. Es gibt die Geschichte, dass in der Bundeslade nicht nur die Tora lag, sondern auch die Scherben der Tora, der Zehn Gebote, die vorher zerbrochen worden sind. Übrigens ein Übertrag, das Judentum verbietet den assistierten Suizid, weil sie sagt, auch ein Mensch, der nur in Scherben da ist, der dement ist, leuchtet genauso wie die vollkommene Tora, die noch ganz ist. Ja, Macht. Die Leitung habe ich mit reingenommen, weil ich gedacht habe, viele von Ihnen sind vielleicht auch in leidenden Positionen oder streben danach. Ja. Sie müssen wissen, Führung ist eine einsame Sache, ja, ist eine einsame Veranstaltung. Und je höher Sie steigen, desto weniger Feedback haben Sie. Da brauchen Sie einfach Freunde außerhalb. Ja. Und Leitung bedeutet, verletzt zu werden. Und ich habe dahinter geschrieben, hüte dich, verbittert zu werden. Schönes Wort von Armin Nasseh, einer der großen auch Soziologen. Entscheidungen müssen da getroffen werden, wo es keine Entscheidungen gibt. Oh, sorry. Danke. Na, da geht's. Ha. Jetzt weiß ich's. Hier muss ich schauen. Ja? So, Entscheidungen müssen da getroffen werden, wo es keine Entscheidungen gibt. Schöner Satz, wir können vieles entscheiden. Wenn die Ampel grün ist, dann fahren wir. Aber wenn jetzt die Gemeinde entscheiden muss, stellen wir jetzt einen neuen Pastor ein oder wie soll der aussehen oder was, dann ist das immer ein Risiko. Ja? Wenn ich entscheide, in meiner Klinik ein Arzt wird eingestellt oder nicht, dann weiß ich nach einem halben Jahr, war die Entscheidung richtig oder nicht. Und dann können die sagen, ja, habe ich doch schon immer gewusst oder so. Ja? Oder habe ich hier auch zugestimmt. Ich habe mich gehütet, meiner Partnerin zu erzählen, wenn ich auf Reisen bin, wie toll das Hotel war und so. Da gibt es nur Neid. Und das ist es nicht. Was stimmt, ist das. Lieber eine einfache Mahlzeit mit guten Freunden als ein Festessen unter Feinden. Also meine Kollegen sind keine Feinde, aber sie kennen das. Ja? Lieber ein einfaches Essen mit Freunden ist toll. So, was macht Leben lebenswert? Ich glaube, es gibt im christlichen Bereich tausende von Büchern. Es gibt es auch im nicht-christlichen Bereich. Ich möchte Ihnen eine Studie vorstellen, die Harvard Study. Die Harvard Study läuft seit 1938. 268 männliche Absolventen der Harvard-Universität wurden jährlich befragt, wie geht es euch? Können Sie auf TED Talks auch gut anschauen. Wie geht es euch? Wie fühlt ihr euch? Seid ihr krank, gesund? Irgendwann hat man die Frauen von den Absolventen noch reingenommen und dann hat man auch noch aus dem Bostoner Arbeitsviertel, also Arbeiter mit reingenommen. Die Studie läuft immer noch. Kennedy war zum Beispiel bei dieser Studie auch dabei. Und was hat man herausgefunden? Ich sage es Ihnen ganz, ganz simpel. Gute, vertrauensvolle Beziehungen. Das macht Leben lebenswert. Sie erhalten die Gedächtnisleistung, können Sie alles durch Studium nachgucken. Sie machen letztendlich zufrieden oder glücklich. Sie verlängern das Leben und Sie bewahren vor somatischen Erkrankungen, also vor körperlichen Erkrankungen. Dann hat man sich gefragt, was macht eigentlich unglücklich? Welche Menschen in dieser Studie sagen, unser Leben ist nicht lebenswert? Was meinen Sie? Einsamkeit, ja? Also keine Beziehung, ja? Ablehnung? Einsamkeit, gestern schöne Studie gelesen, in Holland sagen über 50% der Älteren, ich würde assistierten Suizid machen, weil ich einsam bin übrigens, ja? Ja, Ablehnung? Bitte? Bitterkeit? Bitte? Rebellion. Studienergebnisse, glaube nur der Studie, die du selber kennst oder gefälscht hast. Tod eines Kindes? Ja. Kann ich bestätigen in meiner Therapie? Das ist was Schwieriges. Das heißt aber nicht, ich habe auch Patienten bei mir, die sind trotz Tod eines Kindes glücklich, zufriedene Menschen. Die Wunde ist da. Tod des Partners, Suchterkrankung und Wahl des falschen Partners. Das kann sich jetzt ein bisschen auch, sag mal, ist das konträr, ja, Tod des Partners. Aber, besser ist es einsam in einem wüsten Lande zu wohnen, als bei einem zänkischen und grämlichen Weibe. Nein, da kann auch Mann stehen. Ja. Also Menschen, eine kalte Beziehung ist schlimmer als keine Beziehung. Eine Beziehung, wo es keine Worte mehr gibt, wo es keinen Austausch mehr gibt, ist schlimmer als alles andere. Ja. Und ich bin in meinem Leben barmherzig geworden. Ja. Ich komme aus einer Gemeinde, da war über, ja, Gott hat euch zusammengeführt und damit habt ihr gefälligst zusammen zu bleiben. Ja, nee, nicht mehr. Ja. Vielleicht mag mir hier jemand widersprechen. Ich glaube, dass Menschen eher darunter leiden. Und wenn eine Beziehung keine Beziehung mehr ist, dann tue ich, als Therapeut bin ich sowieso neutral. Aber dann verstehe ich, wenn auch Beziehungen auseinandergehen. Und übrigens, auch Christen müssen um ihre Beziehung kämpfen. Ja? Ich glaube, ob uns Gott zusammengeführt hat oder ob, wie Bonhoeffer in seiner Traupredigt sagt, nicht Gott hat euch zusammengeführt, aber wir bitten Gott um Segen. Also Beziehung bedeutet Arbeit. Gute Beziehung ist was Gutes fürs Leben. Martin Buber, der Mensch wird arm, du zum Ich. So. Jetzt könnte ich fast aufhören, mag es aber nicht. Was ist Glück nach medizinischen Kriterien? Ja, die Gene haben was mit Glück zu tun. Ist jemand von Ihnen Rheinländer? Ja, nee, ja. Mir hat ein Kollege gesagt, er hat mal einen Rheinländer aufgenommen und die Assistenzärztin hat dann gesagt, der ist manisch. Und dann hat er den weiter angeguckt und hat gesagt, nee, der ist Rheinländer, der ist so. Ja. Aber wir sind einfach unterschiedlich. Ja? Und einen Teil machen die Gene aus. Ja? Wobei, ich sage Ihnen auch gleich, Gene sind nicht alles. Ja? Es gibt die Epigenetik, also das Topping auf den Genen, da können wir auch was verändern. In unserem Gehirn gibt es ungefähr 7 unterschiedliche Anteile fürs Wohlbefinden, die wir anstupsen können. Nur 10%. Sie können andere Zahlen haben, das mischt immer ein bisschen. Aber nur 10% hängt wirklich von unseren äußeren Umständen ab. Aber 40% sind absichtliche Denk-, Benehm- und Verhaltensweisen im täglichen Leben. Da haben wir Einfluss darauf. Ja? Da haben Sie Einfluss darauf, ob Sie hier in die Gemeinde gehen oder den Zoom-Gottesdienst anschauen. Ich weiß nicht, jeder kann hierher kommen, aber hier kann man Beziehungen knüpfen. Und was bedeutet das? Ich habe mal geschrieben, wie oft sage ich meine Bracha auf. Bracha ist ein jüdischer Segenswunsch, den man spricht. Ich habe mir bewusst an meine Tür eine Mezuzah gehängt und jedes Mal, wenn ich aus meiner Wohnung raus und reingehe, halte ich kurz inne und danke Gott. Ja, ich kann rausgehen, vermuffelt und sagen, oh Mann, heute wird wieder ein schwerer Tag, oder ich kann Gott kurz danken. Kleiner Einschub. Freie Verantwortlichkeit, auch mein Erleben gerade, dass ich sehr viele junge Mitarbeiter habe, die meinen, sie können schon alles. Das ist nicht deren Schuld, das ist meine Schuld. Wir haben die so erzogen. Herr Clinton hat mal ein Modell gemacht. Er hat gesagt, wir sind alle in verschiedenen Phasen. Es gibt so ein Grundlagen, eine Wachstumsphase, es gibt eine Dienstreife, es gibt eine Lebensreife, die wir erreichen. Irgendwann, Ihr Pastor hat mir erzählt, er geht bald in Rente. Dann habe ich ihm gesagt, ja, du bist jetzt in der Konvergenz oder in der Nachklangphase. Die Nachklangphase heißt auch Afterglow. Schönes Wort, finde ich. Aber nochmal zu dieser Konvergenzphase. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie so mit 50, 55, wenn Sie zurückblicken, sagen können, ja, das war mein Leben. Und es war ein gutes Leben. Mit allen Brüchen, mit allen Umbrüchen, mit allen Schwierigkeiten. Ich sehe da etwas so wie einen roten Faden durch mein Leben. Wenn Sie zurückblicken um diese Zeit und sagen, irgendwie bin ich verbittert, dann würde ich Ihnen raten, machen Sie was. Gehen Sie zu einem Therapeuten, der sich damit auskennt. Gucken Sie nochmal Ihr Gottesbild an. Das ist schlimm, weil Sie haben Ihr Leben noch vor sich. Und genauso wichtig finde ich den Afterglow, mein Geschäftsführer, also ich bin 58, also ich bin gerade, mein Geschäftsführer und ich überlegen gerade, ob wir nach Afrika gehen und da nochmal was Neues im Afterglow dann machen. Ja? Aber so eine Fantasie von uns. So, jetzt könnte ich fast aufhören und sagen, was macht Leben lebenswert? Bindung und Beziehung ist alles. Ja. So ganz war ich, oder bin ich damit noch nicht glücklich. Weil ich glaube, und das erlebe ich auch, ich habe Klienten, wenn der Partner gestorben ist, dann ist plötzlich das ganze Leben nicht mehr lebenswert. Vor kurzem hatte ich einen Rentner aufgenommen, dessen Frau ist gestorben, der hat gesagt, ich komme, um zu sterben jetzt zu Ihnen. Habe ich da meinen Partner vergöttert? Was ist es? Wenn ich da meinem Partner diese Last auflege, meiner Partnerin, gibt es nicht doch was anderes? Ein Mensch, der aus meiner Sicht, ich komme gleich auf die letzte Folie zurück, trotz Krankheit, trotz diesem Damoklesschwert, sein Leben toll gemeistert hat, ist Alexandra. Also, da sehen Sie Fanconis mal, Kleinwuchs, oft auch Geschlechtsorgane, fehlt etwas, immer Angst vor Krebs. Alexandra hat aus ihrem Kleinwuchs was gemacht. Alexandra ist Standfrau geworden. Das linke Bild finden Sie noch im Internet. Sie hat bei Tatort zum Beispiel mitgespielt. Ich habe vor allem ihre Familie kennengelernt. Also eigentlich wunderbar, was die aus ihrem Leben gemacht hat. Und das sind die Blutwerte von Alexandra. Sie müssen die jetzt nicht unbedingt lesen, Sie sehen aber, die sind ungefähr gleich und dann gibt es einen Knick nach oben. Das war vor ungefähr 10 Jahren. Alexandras Schwester hatte auch Fanconi gehabt und ist nach einer Knochenmarktransplantation verstorben. Und deswegen hat Alexandra gesagt, ich will keine KM haben. Onike, meine gute Kollegin aus Düsseldorf, die Hämato-Onkologin ist, hat dann mit Alexandra ein Palliativgespräch gemacht und hat gesagt, Alexandra, du wirst sterben, dein Knochenmark produziert keine Zellen mehr, du wirst im nächsten halben Jahr sterben. Alexandra hat gesagt, kann ich noch mir einen Wunsch erfüllen, Onike? Dann hat Onike gefragt, was? Dann sagt Alexandra, ich habe noch ein Filmangebot, ich muss aber nach Kroatien deswegen. Onike hat mit den Eltern gesprochen, hat gesagt, medizinisch kann ich das nicht erlauben, aber wir machen es. Die Abenteuer von Huck Finn 2011, links ist Alexandra. Das ging jetzt 10 Jahre gut. Also, dann seht ihr, wie plötzlich alle Blutwerte wieder steigen. Ja, Das ist Psyche, das ist Psychosomatik, das sind die Gene. Ja? Wir haben nichts geändert an den Medikamenten. Aber da hat Beziehung, da hat Miteinanderstehen enorm viel gebracht, dass jemand wieder gesund geworden ist. Alexandra ist vor 2 Jahren gestorben, an Fanconi. Onika hat sie begleitet fast jeden Tag. Sie hat ein Leben gehabt, ein tolles Leben gehabt. Aber sie hat gewusst, dass sie irgendwann sterben wird, dass sie nie alt wird. Und das ist für mich so ein Beispiel von der Schönheit des Misslingens. Ist Alexandras Leben misslungen? Nee. Sie ist ein Vorbild für uns alle. Also gerade in der Fanconi-Gesellschaft. Ja. Was hat sie aus ihrem Leben gemacht? 32 Jahre, ja. So, was macht Leben lebenswert? Ich habe jetzt über die horizontale Ebene gesprochen. Und jetzt möchte ich nochmal auf die vertikale Ebene gehen. Und zwar auch wieder erstmal als Therapeut. Jean-François Lyotard, großer Philosoph, französischer Philosoph, hat über die Postmoderne in den 80er Jahren geschrieben. Und er hat einen wunderbaren Satz gemacht. Er hat geschrieben, die Zeit der großen Erzählungen ist vorbei. Was sind große Erzählungen? Die großen Erzählungen sind die Religionen. Ja? Christentum. Ich bin, ich weiß nicht, wer Oberwern kennt, in Oberwern aufgewachsen. Oberwern war ein katholisches Dorf, wir waren die Guten, Niederwern waren die Bösen. ja, kennt ihr, ja? Und, am Sonntag wird keine Wäsche rausgehängt, die wurde dann heimlich halt irgendwo anders aufgehängt. Aber das ist eine große Erzählung im Kleinen, ja? Es war klar, wer gut und böse war, ja? Die Welt war für mich klar, bis ich in den CVDM gekommen bin, dann ist es schwierig geworden. Die großen Erzählungen ist der Sozialismus gewesen. Diese Menschen in Ostdeutschland, für die war die große Erzählung der Sozialismus, Kommunismus. Ja? Der bringt letztendlich die Erlösung. 1989 ist alles zusammengebrochen aus dieser Erzählung. Das ist schwer für die Menschen und das ist immer noch schwer. Und ich glaube, dass ein Teil, warum jetzt der Populismus so steigen tut im Osten, daran liegt, man sucht was Neues, man möchte sich an was klammern. Ja? Aber auch hier bei uns, die großen Erzählungen, wenn ich mir im evangelikalen Bereich die Megagemeinden anschaue, wie da die Leider auch gefallen sind, ich habe viel Mitleid mit denen. Aber wir dürfen uns nicht eben an Menschen klammern. Klammer zu. Also, große Erzählungen in unserer Welt gibt es fast nicht mehr. Heutige Gleichung besteht aus Reichtum und Wahrheit. Wahrheit in Anführungszeichen gesetzt, weil die Wahrheit oft sehr simpel klingt. Ja? Und die Dynamik dieser Postmoderne hat auch Auswirkungen auf die Gemeinden. Wie gehen wir um mit all den Strömungen? Wie gehen wir um mit Homosexualität? Wie gehen wir um mit Geschlechterdystrophie, mit KI? Ja? Die Predigt von Ihrem Pastor hier, hat er die selber geschrieben oder über KI? Also, ja. Okay, noch. Partnerschaften. Ich habe Ihnen das von dem Matching erzählt. Ja? Die KI wird wahrscheinlich unseren Kindern eher sagen, nimm den oder den. Da habe ich gemerkt, in deinem Wearable, in deinem Kleid, da hat dein Herz viel mehr gepocht. Ja? Obwohl du denkst, die ist hübscher. Ja? Aber nee, nimm lieber die. Diese Meta-Regeln sind auf dem Rückzug. Jetzt habe ich meine Hypothese am Ende. Ich glaube, dass wir diese Meta-Regeln brauchen, auch wenn wir nicht alles verstehen. Dass vieles, was in unserer Welt hier stattfindet, im Kleinen und Großen, dadurch schwierig wird, dass wir weniger uns an Meta-Regeln halten, dass wir denken, wir können selber besser entscheiden. Das gibt sehr viel Unruhe. Aber was ist eine gute Meta-Regel, möchte ich Sie fragen. Was sind, sagen wir mal, wie muss eine Meta-Regel aussehen, damit sie wirklich gut ist und mich nicht selber manipuliert? Hier kann man ja sagen, das Christentum oder die Bibel ist so eine Meta-Regel, aber ich würde Sie dennoch bitten, mal ihren Glauben zu überprüfen. Ich habe mal 5 Punkte aufgeschrieben, wie eine gute Metaregel aussehen könnte. Vermittelt sie Hoffnung. Kann eine Metaregel in existenziellen Krisen Kraft geben? Tragische Trias. Viktor Frankl hat gesagt, die Psychotherapie kann auf vieles eine Antwort geben, aber nicht auf die tragische Trias. Sie kennen sie? Ja? Ja? Tod, Leiden und X. X ist Schuld. Vorhin im Interview hat Petra, ja? Weißt du noch, was du über Schuld gesagt hast? Ja. Lassen Sie sich ja nicht verwirren, wenn Ihnen jemand draußen sagt, Kirchen tun einem Schuldgefühl vermitteln. Nee. Hier Kirchen oder eine gute Spiritualität hat die Gabe, dass wir Schuld ablegen können. Wenn Sie mit einem Atheisten sprechen, der hat genauso Schuldgefühle, aber der hat niemanden, wo er sie ablegen kann. Ja, Psychotherapie hilft da ein bisschen, aber nicht so viel. Ja. Also Kirchen, spirituelle oder Religionen müssen das erfüllen, dass wir einen Ort haben, wo wir Schuld ablegen können. Schuld, Tod und Leid. Kennen Sie Gut und Böse? Ich bin gleich fertig, ich sehe -1. Sie muss Handlungen und Institutionen bewerten, Antworten auf die Frage nach dem Leid geben. Ja, Gut und Böse ist ein weiter Begriff. Aber ich glaube, dass es sowas wie in uns hineingelegtes Geht gibt, dass wir wissen, was Gut und Böse ist. Kann sie Neues einordnen? Eine Metaregel muss letztendlich sinnvolle Antworten auf neue Fragen vermitteln. Also die Fragen, ich habe ein paar Ihnen am Anfang gesagt, wie gehe ich mit KI um, wie gehe ich mit Genderdystrophie um, da brauchen wir Leitlinien, da braucht jeder Mensch Leitlinien. Deckt sie sich mit der Realität? Sie soll mit der vorgefundenen Wirklichkeit irgendwie übereinstimmen, sie muss erklären können, sie muss eine Ordnung erkennbar machen können. Ja? Überprüfen Sie mal, was sagt die Bibel, kann man das irgendwie hier mit abdecken, finde ich irgendwo da etwas wieder. Die Folien können Sie dann auch haben. Und als letztes, ist sie kohärent? Ist diese Weltanschauung, diese Metaregel in sich widerspruchsfrei. Sie können überlegen, ist es Ihre, wenn Sie eine Metaregel haben, das kann auch ein Fußballverein sein, ja, übrigens, ja, passt das? Passt mein Glaube dazu? Wo kenne ich andere Menschen, die vielleicht diese Metaregel haben? Ich selbst kann Ihnen sagen, ich habe für mich im Christlichen diese Metaregel gefunden. Und die Frage, wie sieht ein Arbeitstag aus oder so, der sieht manchmal gruselig aus, aber durch meine Metaregel sage ich, hey, ich habe eine Grundlage und diese Grundlage hilft mir dadurch. Das heißt nicht, dass es bei Ihnen genauso ist, aber das ist mein persönliches Zeugnis, dass ich sage, trotz allen Misslingens weiß ich, da gibt es sowas wie einen roten Faden, der durchgeht. Und darum möchte ich eigentlich mit einem Satz abschließen. Gott, meine Metaregel nahe zu sein, ist mein Glück. Herzlichen Dank.